Herzlich willkommen zum Podcast Steuern to go von HLB Stückmann. Mein Name ist Juliette Gill und ich stelle hier regelmäßig kurz und prägnant ausgewählte Steuerthemen vor. Heutiges Thema ist der Share Deal versus Asset Deal und dazu wird mich unterstützen Rechtsanwältin und Steuerberaterin Frau Brigitte Heding. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein kann. Das ist schön, heute hier mal zum ersten Mal mitzumachen beim Podcast.
Sehr schön. So, wie eben schon angesprochen, wollen wir uns dem Share Deal versus dem Asset Deal widmen. Und dieses Thema ist ja im Rahmen von Unternehmenstransaktionen sehr relevant und stellt sich eigentlich auch schon direkt zu Beginn etwaiger Vertragsverhandlungen. Und diese strukturelle Entscheidung kann sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite von wirklich entscheidender Bedeutung sein. Deshalb wollen wir heute einfach mal aufzeigen, welche jeweiligen Vor- oder gegebenenfalls auch Nachteile sich beim Share- oder Asset-Deal ergeben können. Wahrscheinlich ist vielen Zuhörern der Begriff des Share-Deals und des Asset-Deals schon bekannt, aber lass uns doch einfach trotzdem mal mit der Definition der Begrifflichkeiten starten. Was ist denn unter einem Share-Deal zu verstehen?
Ja, beim Share Deal ist es so, dass der Käufer einen ganzen Gesellschaftsanteil kauft, möglicherweise halt alle. Das heißt, die Gesellschaft bleibt so bestehen, wie sie ist, und die neuen Gesellschafter führen diese Gesellschaft dann einfach fort. Das heißt, alles bleibt in der Gesellschaft, alle Verträge, alle Lieferanten, Kunden, Arbeitsverträge, alles läuft grundsätzlich so weiter wie bisher.
Okay, und was ist dagegen dann ein Asset-Deal?
Beim Asset Deal ist es so, dass der Verkäufer, das Verkäuferunternehmen, die einzelnen Wirtschaftsgüter verkauft, aus dem Unternehmen heraus. Das können ganz verschiedene Wirtschaftsgüter sein, entweder Maschinen, Immobilien, IP-Rechte. Beim klassischen Unternehmenskauf werden dann alle gekauft, aber man kann halt hier dann genau gucken, dass man nur Teile kauft. Es muss alles einzeln übertragen werden und das macht dann so ein Asset-Deal ein bisschen umständlicher, führt häufiger dazu, dass man einen höheren administrativen Aufwand hat, weil man genau gucken muss, was soll jetzt verkauft werden. Und das Unternehmen bleibt dann, wenn alles verkauft wird, als leere Hülle zurück beim Verkäufer.
Okay, also beim Share Deal ist praktisch alles, das Alles- oder Nichts-Prinzip und beim Asset Deal kann der Käufer gegebenenfalls einzelne Wirtschaftsgüter sagen, die möchte ich nicht mit erwerben.
Genau.
So, jetzt hat man ja vorab schon gesagt, dass die Wahl der Transaktionsstruktur von erheblicher Bedeutung sein kann. Warum ist das denn so wichtig?
Ja, das Wichtigste ist, und deswegen sind wir hier, der Podcast heißt Steuern to go. Also das sind die Steuern. Das entscheidet nämlich wesentlich über die Steuerbelastung sowohl beim Verkäufer als auch beim Käufer. Das ist sozusagen der wichtigste Aspekt für die Struktur. Es gibt aber auch ganz andere Risiken, nämlich zum einen mal ja auch die Frage, will ich alles oder nicht, wie wir es gerade schon besprochen haben. Das geht dann natürlich im Asset-Deal leichter, nur einen Teil zu erwerben. Außerdem ist auch entscheidend, welche Risiken man mit erwirbt. Erwirbt man das gesamte Unternehmen, also einschließlich der Hülle, dann sind natürlich auch alle Altlasten einfach mit drin. Risiken, Steuerrisiken, alles, was da sein kann. Die Transaktion, das hatte ich eben auch schon angesprochen, die ist häufig ein bisschen komplexer beim Asset Deal. Dagegen steht aber die Flexibilität, natürlich nur einzelne Wirtschaftsgüter herauszukaufen. Dieses Gesamtgemenge und insbesondere die Steuern führen halt dazu, dass tatsächlich es wirklich auch relevant ist für den Kaufpreis, wie viel der Käufer und Verkäufer dann entsprechend bereit sind zu zahlen oder als Forderungen haben möchten. In der Praxis ist es dann im Endeffekt eine Frage der Verhandlungsposition. Wer ist der Stärkere und wer kann sich da im Endeffekt durchsetzen, wenn es keine zwingenden anderen Gesichtspunkte gibt? Und als Beispiel muss man sagen, dass es schon so sein kann, dass das im Millionenbereich liegen kann. Wenn wir jetzt mal bei einer 10 Millionen Kaufpreis liegen, können das sich durchaus steuerlich in Höhe von 1 bis 2 Millionen auswirken, wie die entsprechenden Strukturentscheidungen getroffen werden.
Das bedeutet, also wir haben vor allem natürlich steuerliche Aspekte, wir haben aber auch, wo wir später auch noch mal drauf eingehen, auch rechtliche Aspekte und daneben natürlich wie auch die Kaufpreisfindung am Ende auch wirtschaftliche Aspekte, die in dieser ganzen Strukturwahl Einfluss nehmen können. Lass uns am besten mal mit den steuerlichen Auswirkungen beginnen. Hier müssen wir grundsätzlich zwischen Kapital- und Personengesellschaften unterscheiden, da sich da erhebliche Unterschiede ergeben können. Am besten starten wir einmal mit den Kapitalgesellschaften, bei denen die Struktur, weil sich eigentlich ein bisschen komplexer im Ergebnis darstellt. Was ist denn die Auswirkung eines Share Deals, wenn eine Kapitalgesellschaft Gegenstand der Transaktion ist?
Da gibt es natürlich noch wieder weitere Unterscheidungen und einfach geht ja im Steuerrecht auch irgendwie nicht. Also man muss dann nochmal gucken, wer ist überhaupt Verkäufer? Wer verkauft jetzt die Kapitalgesellschaft? Ist das selbst eine Kapitalgesellschaft oder ist das eine natürliche Person oder eine Personengesellschaft? Verkauft eine Kapitalgesellschaft, wiederum eine Kapitalgesellschaft, ist das für Verkäufer die günstigste Option, zumindest im ersten Schritt, weil das geht im Wesentlichen steuerfrei. Da gibt es eine Steuerbefreiung in Höhe von 95% auf die entsprechenden Veräußerungsgewinne. Anders ist es, wenn der Verkäufer eine natürliche Person ist. Da haben wir das sogenannte Teileinkünfteverfahren, was dann Anwendung findet. Da werden nur 60% des Veräußerungsgewinns besteuert. Das führt dann effektiv zu einem Steuersatz, der je nachdem, wie es sonst so beim Verkäufer aussieht, bis ca. 27% plus Solidaritätszuschlag beträgt. Beim Share Deal ist es so, dass auf Ebene der Gesellschaft nichts passiert. Da bleiben die sogenannten stillen Reserven alle in der Zielgesellschaft und werden nicht aufgedeckt. Das Ganze ist natürlich für den Käufer dann eher nachteilig, weil der das Gesamtunternehmen erwirbt und erhält keine neuen Abschreibungsgrundlagen. Das bleibt alles beim Alten. Also man hat keinen Step-up in den einzelnen Wirtschaftsgütern, wo man neue Abschreibungspotenziale schafft, sondern man hat als einen großen Block die Anschaffungskosten für die Kapitalgesellschaft und die kann man quasi nicht abschreiben. Die sind dann sozusagen in den Anteilen festgeschrieben.
Beziehungsweise bestenfalls möchte man sie nicht abschreiben, weil das würde bedeuten, dass das Unternehmen vielleicht nicht die richtige Entscheidung zum Kauf gewesen ist.
So ist es.
So, und jetzt haben wir ja im Vergleich dazu den Asset Deal. Wie wirkt sich dieser denn aus?
Wenn eine Kapitalgesellschaft Verkäuferin ist oder eine Personengesellschaft, ist beim Asset Deal im ersten Moment eigentlich egal. Der Asset Deal ist ja so, dass die einzelnen Wirtschaftsgüter rausgekauft werden, entweder aus einem Unternehmen oder auch direkt von einer natürlichen Person, wenn es ein Einzelunternehmen ist. Da werden erstmal alle stillen Reserven, die in den einzelnen Wirtschaftsgütern drin sind, aufgedeckt und die unterliegen zunächst einmal dem Steuersatz des Verkäufers. Es besteht allerdings dann, wenn das eine natürliche Person ist, die Möglichkeit, einen ermäßigten Steuersatz zu beanspruchen. Das ist natürlich wieder an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das kann man nur einmal im Leben machen. Man muss mindestens 55 Jahre alt sein und es gibt auch eine Höchstgrenze, zu der man das verwenden kann, nämlich maximal 5 Millionen. Für den Käufer ist natürlich so ein Asset Deal schön. Der kriegt die einzelnen Vermögensgegenstände und der Kaufpreis, den er dafür bezahlt, wird auf die einzelnen Wirtschaftsgüter aufgeteilt. Das nennen wir Kaufpreisallokation und dementsprechend kann er diese Werte dann den künftigen Abschreibungen zugrunde legen und das kann langfristig die Steuerlast schon sehr erheblich reduzieren.
Okay, das heißt, wir können jetzt mal so bezogen auf Kapitalgesellschaften eigentlich erstmal kurz festhalten, dass der Share Deal aus Verkäufersicht vorteilhafter sein kann, weil er von geringeren Steuersätzen profitieren kann. Gleichzeitig der Asset Deal Vorteile für den Käufer bietet, weil die stillen Reserven aufgedeckt werden und dadurch das Abschreibungspotenzial entsprechend erhöht werden kann. Was ist denn jetzt, wenn Transaktionsgegenstand eine Personengesellschaft ist? Macht es dann überhaupt einen Unterschied, ob ich einen Share oder Asset Deal durchführe?
Genau, wenn der Transaktionsgegenstand eine Personengesellschaft ist, das wird steuerlich so behandelt, als sei es ein Asset-Deal, weil wir im Steuerrecht, zumindest im Einkommensteuerrecht, von der Transparenz der Personengesellschaft ausgehen und dann tut man im Endeffekt so, als wenn die einzelnen Wirtschaftsgüter der Personengesellschaft verkauft werden. Daher hat der Verkauf einer Personengesellschaft den steuerlichen Effekt eines Asset-Deals. Es ist aber zu beachten, dass in bestimmten Konstellationen, wenn zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft die Anteile verkauft oder auch zum Beispiel, wenn nicht der gesamte Anteil an der Personengesellschaft des jeweiligen Verkäufers verkauft wird, Gewerbesteuer auf Ebene der Personengesellschaft anfallen kann. Das muss man sich dann genau angucken und muss halt auch im Vertrag entsprechende Regelungen finden, weil diese Steuer auf Ebene der Gesellschaft selbst anfällt, dass diese trotzdem vom Verkäufer zu tragen ist.
Okay, das heißt, wir müssen sowohl beim Verkauf oder Kauf von Personen als auch Kapitalgesellschaften den Share- oder Asset-Deal abwiegen. Aber zumindest nach bisherigem Stand unserer Diskussion ist es bei der Kapitalgesellschaft, haben wir erstmal die größeren Auswirkungen, was die Wahl angeht.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich auch in der Praxis immer wieder das Thema, was, glaube ich, auch im Rahmen von Transaktionen zu erheblichen Diskussionen führen kann. Was ist, wenn Verlustvorträge vorhanden sind? Auch hier würde ich vorschlagen, fangen wir wieder mit der Kapitalgesellschaft an. Da bilden sich ja die Verlustvorträge auf Gesellschaftsebene. Was passiert jetzt, wenn die Kapitalgesellschaft eben veräußert wird?
Ja, bei der Kapitalgesellschaft haben wir eine Regelung, die erstmal grundsätzlich dafür sorgt, dass wenn mehr als 50% verkauft werden, alle Verlustvorträge entfallen. Man muss aber auch, wenn man jetzt unter dieser Grenze bleibt, gucken, hat man vielleicht in den letzten Jahren schon Strukturmaßnahmen gehabt oder hat man auch möglicherweise schon Veräußerungen gehabt, dann muss man sich das genau angucken, was in der Vergangenheit passiert ist. In diesen Konstellationen sind erstmal die Verlustvorträge weg. Wenn man allerdings dann genau hinguckt, gibt es viele Ausnahmen. Es gibt insbesondere drei verschiedene. Das ist sehr einzelfallabhängig. Zum Beispiel dann, wenn eine Gesellschaft stille Reserven hat, dann kann insoweit der Verlust auch künftig noch genutzt werden. Es gibt auch eine Sanierungsklausel, die bei Sanierungsfällen da Ausnahmen vorsieht. Und wenn das Unternehmen wie bisher fortgeführt wird, auch dann gibt es entsprechende Regelungen, die Verlustvorträge noch weiter nutzen zu können. Da muss man aber wirklich ganz genau im Einzelfall gucken, passt das hier oder nicht.
Das glaube ich auch wirklich der Einzelfall. In der Praxis ist die Regelung der Fortführung der Verlustvorträge, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Aber wir sind ja kurz und prägnant, deshalb lassen wir es erstmal an dieser Stelle so stehen. Und wenn ich jetzt die Wirtschaftsgüter im Asset-Deal erwerbe von der Kapitalgesellschaft, habe ich überhaupt das Thema der Verlustvorträge?
Ja, das ist interessant. Wir kaufen dann ja nur die einzelnen Wirtschaftsgüter. Und in diesem Fall geht ein Verlustvortrag halt nicht über. Der bleibt einfach in der Gesellschaft, die die Assets verkauft, oder bei der Person, die die Assets verkauft. Also der kann dann das noch nutzen im Rahmen des Verkaufs, diese Verlustvorträge. Aber der Käufer kann sie letztendlich nicht mehr für sich nutzen. Der Verkäufer kann sie halt, wie gesagt, mit dem Veräußerungsgewinn möglicherweise noch nutzen. Da gibt es allerdings auch die Mindestbesteuerung. Das heißt, auch da muss man genau gucken, kann man diese Verluste vollständig nutzen oder kann man sie vielleicht auch zukünftig dann noch irgendwie nutzen, trotz des Verkaufs.
Okay, also dann auch wieder eigentlich gegebenenfalls ein Vorteil für den Verkäufer, doch im Asset-Deal zu veräußern, was den Aspekt angeht.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch das Thema bei der Personengesellschaft einmal abdecken. Was passiert da mit möglichen Verlustvorträgen?
Ja, bei der Personengesellschaft hatte ich ja schon angesprochen, dass es man geht davon aus, dass die Transparenz ist, zumindest für Einkommenssteuerzwecke. Insofern sind dann die Verluste nicht bei der Personengesellschaft entstanden, sondern bei dem Verkäufer. Und die gehen dann schon mal nicht mit. Das ist genau wie beim Asset, das wir gerade besprochen haben. Dann gibt es allerdings auch noch die Gewerbesteuer, die hier zu berücksichtigen ist. Da haben wir allerdings auch Regelungen. Letztendlich, wenn der Unternehmer ausgewechselt wird, so weit entfallen dann die Verlustvorträge, sodass da der Käufer in der Regel keine Verlustnutzung für sich nutzen kann.
Okay, jetzt wollen wir einmal fast alle steuerlichen Themen vollumfänglich angesprochen haben. Deshalb lass uns doch noch zwei Sätze kurz dazu verlieren, wie sich eine Umsatz- oder Grunderwerbsteuer möglicherweise auf einen Share- oder Asset-Deal auswirken kann.
Ja, den Share-Deal, der ist in der Regel so, dass der Umsatz steuerfrei gestaltet wird. Das ist insofern da dann in der Regel kein Thema. Wir haben allerdings beim Share Deal häufig auch das Thema der Grunderwerbsteuer. Sobald ein Grundstück in der entsprechenden Gesellschaft vorhanden ist, wenn dann 90% veräußert werden, gibt es letztendlich ein Grunderwerbsteuerthema. Und beim Asset Deal haben wir das aber auch, wenn dann eine Immobilie bei ist, ne? Da hat man dann auch das Grunderwerbsteuerthema. Da ist es allerdings im Hinblick auf die Umsatzsteuer auch durchaus komplexer, weil wir ja letztendlich verschiedene Einzelwirtschaftsgüter übertragen. Und wenn wir nicht die Konstellation haben, dass man sagt, es ist jetzt ein Betrieb oder ein gesondert geführter Teil eines Betriebes, dann ist es so, dass wir tatsächlich umsatzsteuerlich in Einzelanalyse gehen müssen, was wird da verkauft und das dann entsprechend einzeln würdigen müssen. Wird so eine Geschäftsveräußerung im Ganzen, wenn die erfolgt, dann ist das Ganze schon nicht umsatzsteuerbar.
Okay, um jetzt mal ein kleines Zwischenfazit steuerlich zu ziehen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass sich ein Share-Deal für den Verkäufer wegen geringerer Steuersätze vorteilhafter auswirken kann und der Asset-Deal eher für den Käufer wegen möglichem Abschreibungspotenzial. Aber wir sehen, wenn wir jetzt weiter ins Detail gehen, und wir haben ja eigentlich die auch nur kurz und prägnant angesprochen, man kann eigentlich nicht sagen, die Entscheidung gilt generell, sondern es sind alle Einzelfallkriterien mit einzubeziehen.
Wie so oft leider nicht schwarz und weiß, sondern man muss es sich genau angucken. Die steuerliche Sicht ist halt aber auch im Endeffekt ja nur ein Aspekt, den wir da haben.
Genau, deshalb wollen wir jetzt natürlich auch noch mal auf die rechtlichen Aspekte eingehen, die so ein Share- oder Asset-Deal in der Praxis mitbringen kann. Und auch da würden wir uns als erstes mal wieder dem Share-Deal widmen wollen.
Ja, genau. Vorteil des Share Deals aus rechtlicher Sicht ist erstmal, dass alle Verträge grundsätzlich bestehen bleiben. Die sind ja in der Gesellschaft, die Gesellschaft geht über und dem Grunde nach gehen erstmal alle Verträge mit über. Das kann auch schon sehr entscheidend sein, wenn man sich einfach mal die Anzahl der Verträge anguckt. Wenn man ein Softwareunternehmen hat mit ganz vielen Wartungsverträgen, dann müsste man jetzt sich bei allen Wartungsverträgen in so einer, also wenn wir in der Asset Deal Situation wären, die Zustimmung zumindest des jeweiligen Kunden holen. Ne? Beim Share Deal geht es einfach alles über. Das Gleiche ist für alle Kunden- und Lieferantenverträge, Lizenzverträge. Das ist halt da ein entscheidender Punkt. Der Nachteil beim Share Deal ist natürlich, dass man das Unternehmen als Ganzes dann auch mit allen Risiken kauft. Da können irgendwelche Altverbindlichkeiten drin sein, da können Haftungsfälle drin sein, da können irgendwelche finanziellen Risiken drin sein. Die kauft man beim Share Deal dann auch alle mit.
Das ist wieder dieses eingangs erwähnte Alles-oder-nichts-Prinzip, was wir ja beim Asset-Deal nicht haben. Da haben wir Vorteile, aber ich glaube auch Nachteile wiederum rechtlich gesehen.
Ja, genau. Auch beim Asset Deal gibt es Nachteile. Das ist zum Beispiel ein Nachteil ist, dass die Mitarbeiter nicht alle automatisch mit übergehen. Da haben wir einen Betriebsübergang und man muss die Mitarbeiter entsprechend belehren und die können diesen Betriebsübergang halt auch beim Asset Deal widersprechen. Ne, das ist ein großer Nachteil des Asset Deal. Dann hatten wir das mit den Verträgen ja schon besprochen. Jetzt hier ist es dann ein Nachteil des Asset Deals. Der Vorteil ist natürlich, dass man ganz genau gucken kann, was will ich denn jetzt? Ne? Welche Teile brauche ich wirklich? Gibt es Wirtschaftsgüter, die ich vielleicht gar nicht gebrauche? Und kann ich es dann halt auch so verhandeln, dass der Verkäufer die behält? Ne? Da sind wir wieder bei der Verhandlungsposition. Ein Verkäufer möchte halt in der Regel auch dann vielleicht einfach nicht hinterher eine leere Hülle mit noch so ganz einzelnen Altlasten und einzelnen Wirtschaftsgütern da drin haben. Ne? Auch ganz wichtig ist halt einfach, dass es von der Vertragsgestaltung her deutlich aufwendiger ist. Ne? Man muss sich wirklich dann, muss alle Wirtschaftsgüter auch erfassen, muss sich das ganz genau angucken. Und in der Umsetzung ist es halt auch einfach schwieriger, weil diese ganzen Wirtschaftsgüter ja tatsächlich einen Rechtsträgerwechsel haben und rübergehen müssen. Also ne, man muss Kunden auch informieren. Es ist insgesamt administrativ deutlich aufwendiger.
Also auch hier kann man eigentlich nicht sagen, Share Deal hat insgesamt mehr Vorteile gegenüber Asset Deal oder genau umgekehrt. Wann ist ein Share Deal denn tatsächlich sinnvoll?
Wir haben einmal aus Verkäufersicht natürlich wenn er jetzt eine Kapitalgesellschaft zum Beispiel veräußert, dass es deutlich steuerbegünstigt sein kann. Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt aus Verkäufersicht. Aus Käufersicht ist es halt, wenn Kontinuität gewünscht ist, wenn auch zum Beispiel in der Gesellschaft möglicherweise Genehmigungen stecken. Das Thema haben wir noch nicht angesprochen. Ja, oder halt auch die Kundenbeziehung, dass man sicher sein will, dass alles mit übergeht. Ja, und dann die Gesellschaft einfach in ihrer Gesamtstruktur einfach so weitergeführt werden soll, dann ist natürlich der Share-Deal sinnvoll. Ein Thema ist, wenn in so einer Due Diligence, die man ja bei einem Share-Deal dann auch auf jeden Fall macht, während Risiken sich zeigen, dann muss man sagen, dass dann möglicherweise ein Share-Deal nicht sinnvoll ist. Man kann das natürlich allerdings auch im Kaufpreis berücksichtigen. Ne? Das ist dann die Alternative. Und beim Asset-Deal ist es natürlich dann das Gegenstück, der ist halt sinnvoll, wenn Risiken identifiziert werden, die man dann einfach nicht mit übernehmen will, wo man auch aus irgendeinem Grund sagt, nee, also das kriegen wir es auch nicht durch Klauseln im Vertrag und durch Gewährleistungsregelungen hin. Oder wenn man nur einen Teil des Unternehmens haben möchte, dann kann das auch sehr gut sein, dass ein Asset-Deal die sinnvolle Lösung ist. Ja, und natürlich die steuerlichen Themen. Ne? Na, das ist natürlich auch einfach wichtig, wenn der Käufer in der Verhandlungsposition ist, dann kann er sich halt das Abschreibungspotenzial da auch sichern.
Also halten wir fest, wir müssen es im Einzelfall abwägen, welche Transaktionsstruktur gewählt werden soll. Gibt es denn auch praxisrelevante Empfehlungen, die du potenziellen Verkäufern oder Käufern sozusagen mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also wichtig ist einfach, sich frühzeitig diese Fragen zu stellen. Also wir sind häufig so, dass wir dazukommen. Da sind diese Weichenstellungen manchmal auch einfach schon gestellt. Da hat man schon über Monate verhandelt und hat das halt erstmal so, wie das so ist unter Unternehmern und auch durchaus nachvollziehbar ist, da schon sehr, sehr viel verhandelt. Und dann nochmal grundsätzlich einzugreifen, ist natürlich schwierig. Also insofern ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sich sehr früh diese Fragen stellt und da entsprechend sich dann auch schon die Hilfe holt, bevor man jetzt häufig der erste Schritt ist ja ein Letter of Intent, so eine Absichtserklärung, mal eingeht, dass man schon vorzeitig letztendlich diese Entscheidung, man kann sie vielleicht nicht endgültig treffen, aber wirklich mal durchgespielt hat. Und natürlich ist dann einfach das eine Abwägung der steuerlichen Effekte zwischen diesen risikobasierten Überlegen und natürlich der Verhandlungssituation. Ne? Ist man Verkäufer oder Käufer? Sind wir jetzt gerade im Verkäufermarkt oder im Käufermarkt? Was man auch noch natürlich sehen muss, es gibt natürlich auch Mischformen. Das haben wir eben jetzt gerade nicht so besprochen. Ne? Es gibt natürlich auch die Situation, ist ja nicht immer die eine Gesellschaft, das eine Unternehmen, sondern man ist in der Gruppenstruktur und es gibt eine separate Immobiliengesellschaft. Dann gibt es halt auch mal, dass die Immobilie separat erworben wird. Da gibt es halt alle Mischformen und das muss man sich einfach genau angucken.
Also soll man eigentlich zusammengefasst sehr früh dieses Thema angehen. Und was sicherlich auch einfach in der Praxis eine Thematik ist, dass wenn sich zwei Unternehmer austauschen, dass dann natürlich eher die wirtschaftlichen Gesichtspunkte im Vordergrund stehen und gegebenenfalls die steuerlichen und auch rechtlichen Punkte, die auch zu bedenken sind, gar nicht so in dem Vordergrund stehen, wie wir es dann wiederum betrachten und vielleicht sagen würden, hätten wir vielleicht lieber eine andere Entscheidung getroffen. Deshalb haben wir auch das Thema heute ausgewählt, weil ich glaube, dass es teilweise ein bisschen unterschätzt wird, was doch hinter der Entscheidung Share oder Asset Deal dahinter steckt. Deshalb ganz, ganz vielen Dank, Brigitte, dass du mich heute unterstützt hast und das Thema näher gebracht hast. Und bei Beratungsbedarf wissen jetzt ja auch alle, an wen sie sich wenden können.
Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.